Deutschlandfunk Interview.
Was passiert also in 2 Tagen? Spätestens dann sollte die turnusgemäße Wartung der Nord Stream Pipeline vorbei sein. Heißt, dann sollte eigentlich auch wieder russisches Gas nach Deutschland fließen. Oder halt auch nicht. Keiner weiß es so genau, außer wahrscheinlich dem Mann im Kreml. Szenarien werden durchgerechnet, ob und wie wir über den Winter kommen. Die Frage von Deutschlands Abhängigkeit nach russischem Gas ist auch unter Wirtschaftswissenschaftlern umstritten. Rüdiger Bachmann, Ökonomieprofessor, der an der US-Uni Notre Dame lehrt, wird seit Monaten relativ robust dafür, dass Deutschland von sich aus auf russisches Gas verzichten soll. Auch um Russland selbst den Geldhahn zuzudrehen. Die Folgen des Boykotts seien beherrschbar, so die Schlussfolgerung von ihm und einigen Kollegen. Mit ihm können wir jetzt live sprechen. Guten Abend in die USA, Herr Bachmann.
Guten Morgen nach Deutschland. Ich freue mich.
Ist die Panik in Deutschland immer noch übertrieben?
Naja, das kommt drauf an. Also ich will mal damit anfangen zu sagen, dass ich eigentlich schon seit Wochen und fast Monaten aufgehört habe, für das Embargo zu werben. Schlicht und ergreifend, weil die Politik entschieden hat in Deutschland und es gebührt in demokratischen Staaten, gebührt es der Respekt vor den gewählten Repräsentanten, wenn die mal entschieden haben, dass man das auch als Wissenschaftler akzeptiert. Insofern ist diese Gas-Embargo-Debatte schon deshalb ein bisschen älter. Und es haben sich auch ein paar Dinge verändert. Also es haben sich ein paar Dinge zum Guten verändert. Die Speicher sind sicher voller, als das der Fall gewesen wäre, hätten wir im März oder im April ein Gas-Embargo gemacht. Und dazu kommt auch, dass Robert Habeck und sein Ministerium, sein Team sehr viel zusätzliches Gas beschafft haben, sodass die Gaslücke ist schon lange nicht mehr so groß, wie sie im März noch war. Auf der anderen Seite haben wir eben auch wertvolle Zeit verloren. Die Anpassungsmaßnahmen sind nicht ergriffen worden auf der Nachfrageseite. Wenn man die schon im März und im April ergriffen hätte, stünde man jetzt schon besser da. Und man hat möglicherweise auch strategische Vorteile verloren. Also es gibt positive und negative Aspekte der Strategie der Bundesregierung.
Also Sie sagen, die Situation wäre nicht unbedingt noch viel ernster, wenn Deutschland schon von sich aus im März das Gas gekappt hätte.
Da kann man letztlich nur informiert drüber spekulieren. Wie gesagt, es gibt positive Effekte der Strategie der Bundesregierung, aber eben auch negative Effekte. Denn ein wichtiges Element unsere Aussage, warum es möglicherweise nicht so schlimm ist, ist eben die Tatsache, dass damals noch, naja, je nachdem, wie man rechnet, wann der Winter genau losgeht, 6 Monate stark, auf jeden Fall noch, vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit gewesen wäre, viele Dinge umzustellen, ja, sowohl in Industrieprozessen, aber eben auch in den ganzen Wertschöpfungsketten, wo man gasintensive Produkte stärker auf dem Weltmarkt hätte einkaufen können. Das braucht alles Zeit, solche Sachen umzustellen. Auch die Haushalte hätten mehr Zeit gehabt, vielleicht doch noch die eine oder andere Wärmepumpe einzubauen, zu isolieren und so weiter. Diese Zeit hat man ein bisschen verschlafen und versucht es eben jetzt sehr schnell nachzuholen, denn das wird ja versucht zurzeit.
Aber
also diese Maßnahmen bleiben ja wichtig.
Ja, sind wir nicht schon mitten dabei, seit Monaten das zu machen, nur eben halt noch mit dem Puffer von russischem Gas? Wir hören ja, dass die deutschen Haushalte beispielsweise schon Gas eingespart haben, ebenso wie die Industrie.
Über den Preismechanismus, in der Tat, ist richtig. Die Haushalte haben etwa 6% Gas eingespart. Das ist sehr gut. Nun ist es im Sommer auch noch mal ein bisschen was anderes. Aber wir haben auch viele Dinge nicht gemacht. Also wir haben zum Beispiel keine Gasverstromung aufgehört. Es wird immer noch Gas verstromt. Das ist zum Beispiel eine Sache, die wir nicht gemacht haben. Wir haben auch, jedenfalls habe ich da noch nichts gehört, also es geht erst langsam los. Jetzt im Sommer hat man damit angefangen, wenn man sich zum Beispiel die Außenhandelsstatistik anschaut, ist klar, dass chemische Produkte und chemische Vorprodukte verstärkt importiert werden. Also offensichtlich haben die Unternehmen es langsam kapiert, dass man möglicherweise gasintensive Zwischenprodukte auf dem Weltmarkt erwerben sollte. Aber das ist eine sehr, sehr kurze Entwicklung. Da hat man 3-4 Monate gut verschlafen, nur mal um 2 Beispiele zu nennen.
Okay, kommen wir nochmal zur Gasverstromung. Kann man das denn so einfach machen, per Knopfdruck auf Gasverstromung verzichten?
Per Knopfdruck wird es nicht gehen, aber wie gesagt, deswegen sagen wir ja schon seit März, dass man das anfangen müsste. Das ist auch übrigens Konsens, ich glaube, da gibt es auch keinen wirklichen Widerspruch, aber es dauert eben einfach zu lange, meiner Meinung nach, bis die Politik hier aktiv geworden ist.
Wie beurteilen Sie denn insgesamt die Bemühungen der Bundesregierung, bisher sich von Russlands Gas unabhängig zu machen?
Das ist eine Tale of Two Stories im Grunde genommen, eine Geschichte, die 2 verschiedene Aspekte hat. Auf der Angebotsseite, also neues Gas nach Deutschland zu bringen, hat die Bundesregierung Enormes geleistet, und auch viel mehr geleistet als wir damals. Und wir waren ja ein interdisziplinäres Team mit zwei Energieökonomen drin, die sich da viel besser auskennen, als selbst die Spezialisten damals für möglich gehalten hatten. Also das spricht, das Gas von Norwegen zu bekommen, Gas von den Niederlanden zu bekommen, mit anderen Gaslieferanten auszuhalten. Also da haben die wirklich Enormes geleistet. Und deswegen ist unter anderem zusammen mit der Füllmenge die Gaslücke ja auch viel geringer geworden gegenüber März. Das ist der eine Sache. Da hat die Bundesregierung, würde ich sagen, die Erwartungen tatsächlich übererfüllt. Und insbesondere eben auch Habeck mit seinem Team, auch zum Teil das Kanzleramt. Zum Beispiel, was man auch geschafft hat im März, konnte man noch nicht damit rechnen, dass diese Flüssiggas-LNG-Terminals online gehen werden. Es heißt, also wenn man der Auskunft der Bundesregierung bzw. der Presse glaubt, dass das im Winter schon stattfinden wird. Und jedes dieser, sagen mir Energieökonomen, jedes dieser flüssigen LNG-Terminals, die reduzieren nochmal 5% Punkte in dieser Gaslücke. Also wenn das im Winter, zum Beispiel im Dezember, das erste in Wilhelmshaven, glaube ich, online gehen sollte, reden wir nur noch von der 25% in Gaslücke und so weiter und so fort. Also das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wie gesagt, die Nachfrageseite, wo immer Gas benutzt wird sozusagen. Das hat man nicht früh genug eingeschränkt, sowohl auf der Haushaltsseite als aber auch in der Industrieseite. Wir haben viel zu lange Gas für alle möglichen Dinge benutzt, die man in einer Krisensituation vielleicht Gas lieber nicht benutzt hätte. Okay. Wir haben schon über den Strombeispiel gesprochen.
Dann gehen wir mal Butter bei die Fische. Angenommen, der Worst Case tritt ein, Russland liefert kein Gas mehr. Dann haben wir, Sie haben es gerade gesagt, eine Gaslücke von, na bummelig, 25%, je nachdem, wie das mit den LNG-Terminals im Winter klappt. Wo müsste Deutschland auf jeden Fall verzichten?
Also ich denke, man wird bei den Haushalten, die werden, da hat Robert Habeck völlig recht, die werden ihren Beitrag leisten müssen. Man kann da so bei einem Grad sind es ungefähr so 6% Gas. Also man kann da bei 2,5 Grad, sagen wir mal, im Schnitt kälteren Wohnungen, wird man da so auf 15% Gas kommen. Das wird nicht ganz reichen. Also wenn die Haushalte, das müssen ja alle sozusagen im Schnitt 20-25% im besten Falle beitragen. Das heißt, die Industrie müsste ein bisschen mehr beitragen. Das kann man machen, wie gesagt, durch noch verstärktere importgasintensive Produkte von Stahl, Aluminium etc. etc. Und dann kommt es auch natürlich ein bisschen auf die Schärfe des Winters an, ob man dann sozusagen so ganz knapp an Rationierung vorbeischrammen wird oder doch zur Rationierung kommt. Die Simulationsrechnungen erlauben zurzeit beide Szenarien. Das kommt, wie gesagt, ein bisschen auf Details an. Letztlich weiß das keiner, aber wir müssen eben zurzeit jetzt wirklich alles versuchen, die Verstromung so schnell wie möglich aufhören, ein Isolierungsprogramm einführen. Da gibt es unglaubliche Tipps, was man auch einfach zum Obi gehen oder zu irgendeinem anderen Heimwerkermarkt, was man selber noch machen kann, um seine Wohnung wärmer zu halten. Und dann wird man auch vermutlich um regulatorische Dinge nicht rumkommen. Es kann durchaus sein, dass man nachdenken muss, wie gesagt, das kann man auch relativ schnell im Winter machen, auf Dinge wie, müssen wir die Öffnungszeiten zum Beispiel aller Supermärkte so lange aufhaben.
Also vor allen Dingen Schwimmbänder oder Sporthallen müssen die beheizt sein.
Genau, zum Beispiel. Oder gerade in den Morgen- und in den Abendstunden wird es eben besonders kalt. Das heißt, Heizen ist besonders teuer. Kann es sein, dass wir vielleicht die Behörden einen Tag zumachen, ja, dass man eben nur Freitag vielleicht nicht auf die Behörde kann, weil die von zu Hause arbeiten. Und solche Dinge, da wird man kreativ sein müssen. All hands on deck. Die Lage ist ernst und wenn es dann besser wird, dann umso besser.
Würden AKW-Laufzeitverlängerung, große Debatte gerade in Deutschland, würden die substanziell etwas bringen?
Da möchte ich mich ehrlich gesagt nicht zu äußern, und zwar aus dem völlig einfachen Grund, dass ich als Ökonom diese Debatte nicht wirklich beurteilen kann. Mir werden da zum Teil Nebelkerzen von beiden Seiten eigentlich aufgeworfen und ich verstehe auch die juristischen, sind es hauptsächlich juristische oder technische Gründe, da wünschte man sich manchmal etwas stärkere Führung, auch politische Führung, die das klarer macht. Ich begrüße allerdings, das ist die neueste Meldung von bei mir heute Abend jedenfalls auf Twitter, dass das BMWK nochmal nachrechnen will und nochmal schärfere Szenarien, was die Gasmangellage angeht und das eben nochmal prüfen wollen, ob das nicht doch was bringt. Ein Argument gilt jedenfalls nicht zu sagen, wir haben kein Stromproblem, weil das Stromproblem kann kommen, wenn wir ein Gasproblem haben, zum Beispiel aus dem einfachen Grund, weil die Leute dann eben zum Beispiel elektrisch heizen, also mit Heizstrahler zum Beispiel, ja. Und dann kriegen wir auch ein Stromproblem. Also insofern hilft natürlich zusätzlicher Strom auf jeden Fall.
Herr Bachmann, uns rennt schon wieder ein bisschen die Zeit davon. Eine Frage möchte ich Ihnen trotzdem noch stellen. Wie würden Sie als Ökonom die Einschnitte für die Bürgerinnen und Bürger, die ja auf jeden Fall kommen werden, wir rechnen mit dreifach bis vierfach erhöhten Energiepreisen, wie würden Sie die abmildern?
Also es ist völlig klar, Sie haben völlig recht, was begriffen werden muss und wo ich mir auch noch viel mehr politische Führung erwarten würde, Robert Habeck ist vielleicht der Einzige, der das einigermaßen zu machen versucht, ist, den Deutschen muss klar werden, dass sie durch diesen Krieg und durch die selbstverschuldete Energieabhängigkeit von Russland ärmer geworden sind. Am Ende des Tages wird jemand ärmer sein. Die Politik kann versuchen, den Impact dieses Ärmerwerdens etwas versuchen umzuverteilen zwischen den Gruppen. Und da wird man sich schon dann überlegen müssen, ob das die Ärmsten der Ärmsten, die Hartz-IV-Empfänger sein sollten. Vermutlich nicht, obwohl es letztlich eine politische Entscheidung ist, kann auch der Ökonom ja nicht entscheiden. Oder die stärkeren Schulden, die obere Mittelklasse, die am Ende das über höhere Energiepreise, über höhere Gaspreise, die bei ihnen dann nicht ausgeglichen werden zum Beispiel, oder ganz klar über höhere Steuern am Ende bezahlen wird.
Rüdiger Bachmann, Wirtschaftsprofessor von der Notre Dame Universität in den USA und Verfechter eines Gasstopps von Deutschlands. Herr Bachmann, ich sag's trotzdem nochmal, Herr Bachmann, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, wiederhören.
Wiederhören.